Herr, schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die Frage ist ja, was fühlen wir, wenn wir das so hören? Fühlen wir uns so verbunden und ist das ein Wow-Gefühl für uns? Sagen wir, wie gut, ich bin geborgen, ich bin in Sicherheit, ich bin gewertschätzt. Mein Selbstbewusstsein ist total groß, denn ich weiß ja, Gott sieht mich und fördert mich und liebt mich. Oder ist es vielleicht sogar ein unheimliches Bild? Und ich glaube, dass viele von euch Älteren auch mit einem unheimlichen Bild von Gott, der uns immer sieht, der alles sieht, was wir auch schlecht machen, aufgewachsen sind. Die vielleicht sogar Angst haben davor, dass man nie eine Pause davor hat, von Gott beobachtet zu werden. Das ist dann so eine Art totalitärer Überwachergott, der wirklich irgendwie nie Pause macht, darin irgendwie zu gucken, was wir denn hier so tun auf dieser Welt. Das könnten ja auch Gedanken sein, die bei diesem Spruch uns irgendwie bewegen, die vielleicht aus unserer Vergangenheit resultieren, wie Menschen uns geprägt haben. Was macht das wohl für einen Unterschied? Es macht den ganzen Unterschied, weil das mein Gottesbild zutiefst prägt. Wie ich interpretiere. Ich gucke ja immer mit meiner Brille auf die Bibel, auf den Glauben. Das, was mich in meinem Leben geprägt hat, das wende ich an auf Gott. Und das kann so unterschiedlich sein. Egal, ob wir von der einen Seite kommen oder von der anderen oder ob wir vielleicht sogar irgendwo dazwischen stehen und sagen, ich weiß gar nicht so genau, was das für mich bedeutet. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt was für mich bedeutet. Der Anlaufweg zu der Frau, um die es heute geht, der ist für uns alle ganz schön lang, denn niemand ist in einer Situation wie Hagar. Hagar, das ist eine unterdrückte Sklavin mitten in Gottes Segnungsgeschichte. Und die Geschichte von Hagar lese ich euch jetzt mal vor. Die steht in 1. Mose 16, die Verse 1 bis 16. Abrams Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Sarai sagte zu Abraham, der Herr hat mir Kinder verweigert. Geh doch zu meiner Magd, vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abraham hörte auf Sarai, so gab Sarai ihrem Mann Abraham ihre ägyptische Magd Hagar zur Nebenfrau. Abraham wohnte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da sagte Sarai zu Abraham, mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, die dir meine Magd gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Abraham antwortete Sarai, sie ist deine Magd und in deiner Hand. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Daraufhin behandelte Sarai ihre Magd so schlecht, dass diese ihr davonlief. Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte, Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie antwortete, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Der Engel des Herrn fügte hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi. Das heißt, Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt, hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen Belahairoi, das heißt Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar brachte Abrams Sohn zur Welt. Er nannte den Sohn, den Hagar geboren hatte, Ismael. Abram war 86 Jahre alt, als Hagar Ismael zur Welt brachte. Die Geschichte kennen die meisten von uns, denke ich, weil es so eine ganz klassische Geschichte ist. Erzmütter, Erzväter machen sich auf den Weg, ein Volk wird gegründet. Und wie oft haben wir diese Geschichte gehört mit dem Fokus auf Abraham und Sarah und dieser Geschichte eben der Kinderlosigkeit. Und die ganze Vorgeschichte, die ist ja auch schon überwältigend. Sarah und Abraham kriegen dreimal von Gott die Verheißung, dass sie ein riesengroßes Volk werden. So wie Sterne am Himmel, so wie Sand am Meer. Und alles wird Gott machen. Und dann ist Abraham schon echt steinalt, Sarah ehrlich gesagt auch, und nichts passiert. Und da ist natürlich bei den beiden ein großer Schmerz, gerade bei Sarah als Frau in der damaligen Zeit. Das war sowieso irgendwie schon richtig, richtig blöd, keine Kinder zu haben. Die Stellung der Frau war anders als die der Mütter mit Kindern. Es war eine andere Gesellschaft, in der auch der Selbstwert daran hing, ob man Kinder hatte. Der Status, die Versorgung, alles hing daran, möglichst viele Kinder zu haben, gerade als Frau. All das hatte Sarah nicht. Dazu hatte sie aber noch diesen bescheuerten Verheißungsdruck, der ja auch irgendwie erfüllt werden müsste. Und dann denkt man sich ja als gläubiger Mensch, ja, mache ich denn was falsch? Wieso kriege ich denn nicht diese Verheißung? Die dreimal, ja, sind wir denn irgendwie, was passiert denn hier? Also Sarah ist natürlich auch echt in einer schwierigen Situation und hat total Angst, dass diese Verheißung Gottes an ihr vorbeigeht. Und Abraham, ich denke schon, dass er auch ein bisschen Druck hatte, so nichts passiert. Gott sagt nur, es wird was passieren, klar und deutlich und unüberhörbar und dreimal. Und irgendwie denkt er sich so, keine Ahnung. Ja, und dann ist der Mann, wie Männer so sind, der hört auf seine Frau, die so eine pfiffige Idee hat zu sagen, du könntest ja mal deine Sklavin als Nebenfrau nehmen. Gesagt, getan, alle reden über Hagar, niemand redet mit ihr. Damals war das vielleicht normal, aber heute stockt mir ehrlich gesagt der Atem, wenn ich das lese. Das ist nicht nur Ausbeutung der Arbeitskraft, was bei Sklaven ja irgendwie auch schon echt schlimm ist, sondern das ist ja sogar Ausbeutung der Sexualität. Hagar muss, dir bleibt keine Wahl, die wird verheiratet und muss da Kinder zeugen. Ne? Das ist ja ziemlich schrecklich. Ich finde es eine schreckliche Vorstellung, dass das unsere Erzväter und Mütter so einfach mal beschlossen haben, dass das so sein wird. Zum Glück ist es heute anders. Zum Glück haben wir heute zwar vielleicht immer noch viele Menschen, die einen großen Kinderwunsch verspüren, der unerfüllt bleibt oder der lange Wege mit sich bringt, aber es ist nicht mehr so, dass eine Frau sich selbst verlieren muss, nur weil sie keine Kinder bekommt. Und das ist gut so. Und es ist gut, dass Frauen sich selbst verwirklichen können und sich gegen Kinder entscheiden können. Und es ist gut so, dass dieses ganze Thema heute offener angegangen wird. Und trotzdem ist es ja an vielen Stellen noch ein großes Tabuthema, wie wir damit umgehen. Und ein großer Schmerz bei allen Menschen, die keine Kinder kriegen können. Also, die beiden haben das Problem für sich gelöst, denken sie, Hagar wird schwanger. Tja, und anstatt, dass es irgendwie eine Frauenpower gibt, dass Hagar und Sarah vielleicht zusammenhalten und sagen, okay, komm, wir ziehen dieses Kind zusammen groß, irgendwie ist es ja unser Beides, ich unterstütze dich, wenn du mal Schlaf brauchst, weil du so fertig bist, dann kann ich irgendwie mal übernehmen und lass uns das zusammen wuppen. Stattdessen gibt es, ist ja auch irgendwie leider öfters so, Konkurrenz, Neid und Streit. Und deswegen ist Sarah in ihrer Machtposition und macht dann Hagar richtig fertig. Vielleicht kann man es sogar ein bisschen nachvollziehen, aber es ist echt einfach nicht schön zu wissen, dass unsere Erzväter und Mütter so fies waren zu ihrer Sklavin. Mir macht das zu schaffen, weil ich denke, hey, wo ist denn eure Güte? Wo ist denn das, was ihr von Gott schon gelernt habt, dass er gnädig ist und barmherzig? Funktioniert in diesem Fall irgendwie nicht. Naja, es ist, wie es ist. Ein Freiheitsdrang ist stärker als der Wille nach Sicherheit. Hagar läuft weg. Und das kann ich schon irgendwie verstehen, dass sie sich in diese Unsicherheit begibt, schwanger, aber frei, dass sie sagt, ich lasse doch nicht alles mit mir machen. Und Hagar ist ja einfach auch mit ihrem Schicksal echt ja schon einfach fertig und sagt so, ich, bevor ich da irgendwie drangsaliert werde, und ich war eine Nebenfrau und jetzt bin ich wieder eine Magd, da sinkt sie ja auch in ihrem Status wieder. Sie entscheidet sich zu fliehen, weil Sarah sie nicht ertragen kann mit ihrer Schwangerschaft. Es gibt keine Augenhöhe, es gibt für Hagar in dem Moment einfach keine andere Möglichkeit. In ihrem Tiefpunkt, in ihrer Wüste, ist sie bestimmt ziemlich verzweifelt, weil das Leben, das in ihr wächst, ist ja trotzdem ein Leben. Und genau in diesem Moment passiert dann das, was überwältigend ist und was für Hagar eine totale Lebenswende ist. Gott sieht Hagar. Und Gott schickt einen Boten zu Hagar, einen Engel, der sie versorgt, der sagt, hör mal, Gott sieht dich. Und Hagar sieht auf einmal Gott. Und das ist ja sowieso schon überwältigend. Das ist ein Wendepunkt. Das ist auf einmal ein Fluch, der zum Segen wird, dass sie in der Wüste, übrigens als erste Person in der Bibel überhaupt, einen Boten Gottes gesandt bekommt. Kleiner Feminismus-Link am Rand. Die erste Person der Bibel, die einen Boten Gottes zu Gesicht bekommt, ist eine Frau. Ich sag's nur noch mal, ja. Aber ich finde das schön. Mich freut es. Und die ist nicht nur eine Frau, sondern die ist nicht mal eine Jüdin, die ist nicht mal aus der gleichen Kultur. Sie ist ein Mensch, ein Gotteskind. Auch wenn sie so ganz anders ist, als vielleicht, wenn wir jetzt überlegen, welcher erste Mensch, wenn ich jetzt hätte ich fragen sollen, ne? Was glaubt ihr, wer ist der erste Mensch, der einen Boten in der Bibel gesehen, also geschickt bekommen hat? Ja, vielleicht hättet ihr auf Abraham getippt, aber die drei Männer, die kommen, das ist später. Die kommen danach. Mhm. Okay, so, Schluss damit. Aber Hagar sieht auf einmal Gott. Also es ist nicht nur so, dass Gott Hagar sieht, sondern auf einmal entsteht eine Augenhöhe. Es entsteht die Sichtbarkeit Gottes für eine Magd, für eine Frau, die schwanger ist, die verzweifelt ist. Und das ist richtig krass für Hagar. Es ist ein heiliger Moment. Und gleichzeitig ist es ja ein Moment, wo man trotzdem auch sagen kann, ja Gott, aber was soll das alles? Ich möchte das eigentlich alles anders haben. Könntest du nicht mal trotzdem hier mir ein besseres Leben schenken? In dem Moment sagt Hagar nichts, außer hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Sie bezeugt Gott und sie glaubt, dass er es gut mit ihr meint. Sie kann glauben, sie kann vertrauen. Und es ist auch ein Mose-Moment. Es gibt durchaus Theologen, die sagen, man kann diese Gottesbegegnung mit Hagar vergleichen mit der Gottesbegegnung, die Mose hatte auf einem Berg. Und ja, er hat sein Volk aus Ägypten geführt und Hagar kam aus Ägypten, alles etwas anders. Aber wenige Menschen in der Bibel hatten die große Ehre, Gott zu schauen. Hagar gehört dazu. Und da möchte ich gerne Thorsten Dietz zitieren, der darüber einen sehr tollen theologischen Artikel geschrieben hat. Die Hagar-Geschichte gibt dieser Befreiungserzählung eine unerwartete Wendung. Es ist ausgerechnet die Familie von Sarah und Abraham, der Erzeltern des Glaubens, die zum Ort der Unterdrückung wird. Keine Erwählung und kein Segen schützen davor, dass die Gemeinschaften des Glaubens zum Ort der Unterdrückung werden können. Also Hagar kommt aus einer richtig miesen Vergangenheit. Und ich finde das wichtig, dass wir das hier und heute auch hören und ernst nehmen. Nur weil wir glauben, nur weil wir Christen sind, schützt uns das nicht davor, dass wir auch fies Menschen unterdrücken. Und ich denke, die Geschichte zeigt das, dass es Realität ist. Und dass es sogar schon Abraham und Sarah gemacht haben, dass sie Hagar einfach so mies behandelt haben, dass sie weggeflohen ist. Und dann gab es aber diesen Moment. Und Gott sieht Hagar in diesem Moment und nimmt sie auf und sagt, alles, was vorher passiert ist, ich sehe das. Und ich sehe dich an und ich sehe dich auf Augenhöhe und ich rede mit dir. Anders als die anderen, die nur über dich reden, rede ich mit dir. Und Hagar vertraut. Sie geht aber auch zurück in ihre schwere Situation, weil Gott sagt, geh zurück. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, warum? Warum sagt Gott nicht, ich habe dir einen neuen Ort geschaffen, an dem du sicher bist, an dem du einen Mann findest, an dem alles gut ist? Ich weiß es nicht so richtig. Aber ich weiß, dass sich dadurch, dass Hagar zurückgeht, die Verheißung ja auch erfüllen kann, weil sie bei Abraham bleibt und dann vielleicht in dieser Familiengeschichte eben ihre Bedeutung und ihren Ort hat. Das war ja damals wichtig, weil das alles über Familien funktioniert hat. Ich weiß auch, dass es anders ist. Hagar geht zurück ins Alte, aber als eine komplett Veränderte. Ich kann mir vorstellen, dass ihr Selbstbewusstsein größer ist, dass sie sich eben bewusst ist, sie ist kein Opfer, sondern es ist ihre bewusste Entscheidung, auch zurückzugehen und auszuhalten. Und das ist schwer. Und das habe ich auch eben noch mal bei dem Lied gedacht, das wir gesungen haben. Dir gehört mein Lob, wenn es mir schlecht geht und wenn es mir gut geht, wenn ich im Leiden versinke und auch, wenn ich juble und alles gut ist. Und das ist ja auch das, was uns oft im Glauben aufrecht hält, dass wir wissen, wenn die Zeiten wirklich bescheuert sind, und das kennen wir auch alle, dass wir an Gott dranbleiben und dass wir ihn um Kraft bitten, das durchzustehen. Und das ist eine große Chance, weil das ein Anker ist, der uns nicht von anderen Menschen gegeben wird oder nicht von uns selbst, sondern von Gott, der viel größer ist als alles, was wir Menschen tun könnten. Also, Gott ist nicht nur für Hagar, sondern für uns alle ein Gott auf Augenhöhe. Um anzuknüpfen an das Anspiel, ich sehe, was du siehst, was du fühlst und was du bist. Und das sagt Gott. Und das heißt doch für uns, dass Begegnung mit Gott uns verändert. Dass vielleicht mein Leben sich nicht verändert, wenn ich Gott begegne, aber dass ich mich verändere durch eine Gottesbegegnung. Dass ich glauben kann, dass ich vertrauen kann, dass es besser wird, auch wenn es im Moment nicht gut ist. Und ich sehe doch, dass Gott Menschen unabhängig von Geschlecht, von Rasse, von Religion, von Status, von Wohlstand ansieht. Und dass er hier und eigentlich auch in der ganzen Bibel besonders diejenigen sieht, die sonst keiner sieht. Für die hat er einen besonderen Blick. Und das sollte uns auch nachdenklich machen für unser Leben. Wo übersehen wir Menschen? Wo sollten wir genauer hinsehen? Wo brauchen wir nochmal neu Gottes liebenden Blick, um ihn auch dieser Welt zu schenken? Und Gott für uns, ja, Gott ist für uns auf Augenhöhe gegangen, in Jesus Christus, seinem Sohn. Das ist richtig neu und richtig spektakulär. Und für uns so normal, Gott auf Augenhöhe, ja, warum erzähle ich das, wisst ihr alle. Aber ich glaube, es immer wieder zugesprochen zu bekommen, macht nochmal deutlich, wie phänomenal das ist, dass unser Gott uns auf Augenhöhe begegnet. Und das ist sehr ermutigend zu sehen, für welche Menschen das eine Veränderung bewirkt hat. Und dann kann es uns auch verändern und ermutigen und stark machen für alles, was uns in dieser Welt begegnet. Was es aus Hagar gemacht hat, das wissen wir gar nicht so genau. Sie ist zurückgekehrt, das wissen wir. Sie ist aber auch irgendwann wieder gegangen, weil Sarah das irgendwann zu heikel wurde mit der Erbfolge. Und sie gesagt, boah, jetzt ist Ismael 13 und Isaak klein. Also jetzt wäre es Zeit, dass du gehst, damit hier die Verheißung wieder in die richtige Reihenfolge kommt. Und ab dem Moment wissen wir nicht, was mit Hagar passiert. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie diese Gottesbegegnung jemals vergessen hat. Und von ihrem Sohn haben wir viel gehört, denn er steht für alle arabischen Völker. Und deswegen ist es wichtig, Hagar eine Beachtung zu schenken. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.